Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Jetzt das zweite Mal hier in Folge, aber keine Angst, nächsten Sonntag kommt wieder jemand anderes. Ja, ich habe einen wichtigen Predigttext, der es in sich hat. 1. Petrus 5, also der erste Brief des Petrus, Kapitel 5. Vers 8 und 9. Da heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ja, wenn man heute vom Teufel spricht, dann erntet man ja überwiegend, ja, Gelächter ist zu viel gesagt, aber Schmunzeln. Teufel, das ist doch etwas vom Mittelalter. Da denkt man an die Hexenverfolgungen. Ich war jetzt gerade in Bamberg gewesen, da war es ganz schlimm. Dann lest euch mal diese Protokolle durch, was da alles gestanden wurde. Da stehen einem die Haare hoch. Man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das jemand ernsthaft, ein erwachsener Mensch, ernsthaft sowas glaubt, dass jemand mit dem Teufel auf dem Berg gewesen ist und dort auf dem Hexenbesen umhergeschwebt ist. Also solche Dinge stehen da in den Protokollen. Und dann ist es kein Wunder, dass die Leute lachen, wenn man von Teufel spricht und von allem, was mit diesen Dingen zusammenhängt. Aber die Sache ändert sich, wenn man statt Teufel ein anderes Wort nimmt, nämlich eine bösartige Macht. Und genau das ist ja der Teufel, er ist eine bösartige Macht. Und in Klammern gesagt, ich hatte den Eindruck, dass diese bösartige Macht in Bamberg auch manchmal auf Seiten der hohen Geistlichkeit steht. Also mit rechten Dingen ging das alles nicht zu. Es ist eine ganz furchtbare Geschichte. Das hat mich sehr beschäftigt, vor allen Dingen, weil es im Namen des Glaubens, im Namen Jesu ist das passiert. Da sind Leute lebendig verbrannt worden. Sogar ein Bürgermeister musste dran glauben, weil der Bischof von Bamberg so fanatisch war und meinte, er muss die ganze Stadt von angeblichen Hexen und Zauberern reinigen. Also deshalb, ich kann es verstehen, wenn man lacht oder wenn man schmunzelt oder wenn man bei diesem Thema das eher ins Mittelalter reinschiebt und unsere heutigen Zeit da Abstand hat. Aber eine bösartige Macht, ich denke, das ist nicht Thema des Mittelalters. Eine bösartige Macht oder bösartige Mächte erfahren wir heute wahrscheinlich in genau in demselben Maß, wie es Menschen in früheren Jahrhunderten und anderen Kulturen erfahren und erfahren haben. Jesus nennt den Teufel, übrigens das Wort Teufel kommt vom griechischen Diabolos. Und Diabolos heißt einfach auf Deutsch der Durcheinanderbringer. Es ist jemand, der eine Ordnung durcheinander bringt, der Chaos stiftet. Jesus nennt ihn den Fürst dieser Welt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, er ist der Gott dieser Welt. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, dass es bösartige Mächte, da steht sogar dieses Wort, bösartige Mächte und Gewalten gibt, die über diese gottlose Welt Herrschaft ausüben und im Unsichtbaren ihr Unwesen treiben. Das hätte der Bamberger Bischof vielleicht mal besser lesen sollen. Da steht nämlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern es sind unsichtbare Mächte, die ihr Unwesen treiben. Wenn das so ist, dass der Teufel der Fürst dieser Welt und Gott dieser Welt ist, dass es bösartige Mächte und Gewalten gibt, die hier im Unsichtbaren ihr Unwesen treiben, dann wundere ich mich eigentlich, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt. Ich drehe diese Frage immer mehr rum. Wenn es einen Gott gibt, müsste doch eigentlich die Welt perfekt sein. Ich wundere mich vielmehr, dass es in dieser Welt, über die Jesus ein solches Urteil spricht, so viel Gutes gibt, dass wir hier in Sicherheit sind, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, was wir heute zum Mittag essen, dass wir Freunde haben, dass wir einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen können. Ich habe mal gelesen, 95% aller Sorgen, die der Mensch sich im Laufe seines Lebens macht, sind völlig umsonst. Die 5% reichen immer noch, was dann eintrifft, aber so viele Dinge, die gar nicht eintreffen. Ja, also das will ich am Anfang sagen. Die Bibel mahnt uns zur Wachsamkeit und Nüchternheit, aber nicht zu Panik und Hysterie. Der Teufel ist mächtig, er ist der Fürst dieser Welt. Aber wir glauben an einen Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also ich hoffe nicht, dass nachher jemand rausgeht und Panik bekommt oder hinter jedem Stuhl einen Teufel sieht. Darum geht es ganz bestimmt nicht. Aber wir wollen uns den Text mal etwas näher ansehen. Es heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Zunächst mal, an wen schreibt eigentlich Petrus diesen Brief? Er schreibt den Brief nicht an eine Einzelperson, auch nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern wenn man den Anfang des Briefes aufschlägt, wird man lesen, dass er an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in verschiedenen Gegenden, das ist Gegenden der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Es sind auserwählte Fremdlinge. Warum Fremdlinge? Das wird auch in dem Brief klar, weil es Menschen sind, denen diese Welt, in denen diese bösartigen Mächte ihr Unwesen treiben, fremd geworden ist. Also so ganz, wir leben ja hier ziemlich harmonisch, wir haben Rechte, wir sind eingetragene Vereine oder Körperschaft öffentlichen Rechts sogar. Aber die Erfahrung, die damals gemacht haben, ist, sie waren Fremde in einer ihnen feindlich gesonnenen Welt. Es wurde vorhin schon im Gebet erwähnt, die verfolgten Christen erleben das heute ganz genau wie die Christen damals. Wir erleben es nicht oder noch nicht, kann ja alles noch kommen. Es sind Christen, die unter großem Druck stehen. Deshalb nennt Petrus sie auch die Pilger, die auch nur auf der Durchreise sind zum himmlischen Jerusalem. Warum bekommen sie einen solchen Druck? Auch hier, wenn ihr den ersten Petrusbrief heute Nachmittag mal lest, wäre gar nicht verkehrt. Lest mal den Brief im Zusammenhang, dann werdet ihr sehen, dass die Christen, an die Petrus hier seinen Brief schreibt, Christen waren, die vorher aus dem Heidentum kamen. Da ist von Orgien die Rede. Da wurde gefressen und gesoffen, nicht nur ein bisschen gefeiert, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Da wurde sich vollgestopft mit Essen, dann wurde sich vollgesoffen mit Wein. Prostituierte waren die Regel. Da waren sogar die Ehefrauen dabei. Das war nichts Anstößiges in der Oberschicht. Man hat sich amüsiert. Und jetzt werden diese Menschen Christen. Und ich stelle mir das so vor, die kommen aus diesem Umfeld und dann wird gesagt, hier die Orgie letzte Woche bei dir daheim, das war ja so ein richtiger Knaller. Wie sieht es denn diese Woche aus? Wollen wir wieder mal so eine richtige Orgie feiern? Und dann hat bestimmt einer oder der andere dieser Christen gesagt, du kannst gerne nächste Woche in unser Haus kommen, aber in unserem Haus finden jetzt keine Orgien mehr statt. Wir essen und trinken weiter gut. Wir sind dankbar dafür, aber wir haben jetzt eine Hausgemeinde gegründet. Es gab damals keine Kirchengebäude wie heute. Man hat sich in den Häusern getroffen. Und wenn du möchtest, kannst du nächste Woche am Tag der Auferstehung zu uns ins Haus kommen und mit uns Gottesdienst feiern. Und dann muss ein massiver Druck auf diese Christen ausgeübt worden sein. Wie auch immer der dann aussah, also Petrus schreibt an Christen, die irgendwie unter massivem Druck stehen. Und ich glaube, das kennen wir irgendwo alle, auch wenn wir jetzt in einem Land leben, wo der Druck vielleicht weniger von außen kommt. Und ich will mal der Frage nachgehen zunächst, wo kommt der Druck eigentlich her? Jetzt kann man sagen, klar, der Petrus gibt ja die Antwort. Er sagt, das ist kein Zufall, dass ihr so unter Druck steht, sondern euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist ein Feind Gottes. Der stellt sich gegen alles, was Gott geschaffen hat und Gott macht. Deshalb ist er auch ein Feind aller Menschen. Es sind diese bösartigen Mächte, hassen alle Menschen, egal wo sie herkommen, welcher Religion sie angehören, wie sie aussehen. Aber er hat einen besonderen Hass, und da ist einmal die Gemeinde Israel und die Gemeinde Jesu. Die stehen besonders im Brennpunkt. Und die Bibel beschreibt diesen Teufel eigentlich interessanterweise mit Bildern, dass man sich was darunter vorstellen kann. Wie ist denn diese bösartige Macht? Sie ist unsichtbar, wir sehen sie nicht. Und jetzt nimmt die Bibel an vielen Stellen oder an einigen Stellen Bilder, dass wir uns das besser vorstellen können, wie diese bösartige Macht agiert. Hier Petrus schreibt, er ist wie ein brüllender Löwe. Vor ein paar Wochen war ich im Zoo. Da sind die Löwen durch eine Panzerglasscheibe von den Besuchern abgetrennt. Und ich stand so vor der Scheibe, der Käfig war leer. Auf einmal kam ein Löwe durch die Klappe, weil der Tierpfleger hinten schon mit dem Futter war, und rannte auf die Glasscheibe zu. Ich wusste, die Glasscheibe ist sicher, die bricht nicht durch, aber trotzdem bin ich 2 Schritte zurück. Es ist sehr beeindruckend. Jetzt stellt euch mal vor, ihr begegnet in freier Wildbahn einem Löwen. Ein mir bekannter Missionar erzählte, dass er in Kenia unterwegs war. Die haben eine Kirche gebaut. Und auf einmal war er gerade zum Betonmischer gegangen, als er einen Löwen sah. Und er rannte, er hat gesagt, schade, dass keiner die Zeit gestoppt hat. Wahrscheinlich wäre es ein Rekord gewesen. Er rannte in einen Container, hat sich dann in dem Container eingeschlossen und ein paar Stunden in dem Container gewartet, bis er sicher war, dass der Löwe wieder abgezogen ist. Also ein Löwe und auch noch ein brüllender Löwe, das hört man kilometerweit, verursacht Angst und verbreitet großen Schrecken, sogar dann, wenn die Löwen im Käfig sind. Und ich glaube, hier dieses brüllende Löwe ist ein Bild für offene Verfolgung, aggressive Verfolgung, aggressiven Druck. Und ich sagte, das erleben die Christen, an die Petrus schreibt, und das erleben heute unsere Geschwister in vielen Ländern dieser Welt. Ich lese jede Woche den Heft von Open Doors. Ich glaube, das ist ja auch sehr bekannt, ist ja auch in Kelkheim hier die Zentrale für Deutschland. Und da wird gerade im neuesten Heft, übrigens ist das mal ausnahmsweise aus buddhistischen Ländern, wo Buddhisten die Überzahl sind, da geht es auch nicht immer so friedlich zu. Da wird beschrieben von Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, von ihren Familien ausgestoßen werden, aggressiv verfolgt werden, in manchen Ländern sogar von den Behörden verfolgt werden. Es gibt nicht wenige Pastoren, die schon viele Jahre im Gefängnis waren, aber nicht, weil sie ein Verbrechen begangen haben, sondern weil sie das Evangelium verkündigt haben, weil sie evangelisiert haben und Bibeln verteilt haben. Die erleben den brüllenden Löwen. Bei uns ist es vielleicht etwas anderes. Vielleicht erleben wir den brüllenden Löwen in Form einer aggressiven Krankheit, die uns anfällt und der wir uns schutzlos ausgeliefert fühlen. Vielleicht sind unsere brüllenden Löwen eher im beruflichen Umfeld zu Hause. Ein aggressiver Chef kann einem das Leben zur Hölle machen. Ich kenne Menschen, die fast kaputt gegangen sind, weil an ihrem Arbeitsplatz die Bedingungen so schrecklich waren. Wie es auch immer aussieht, Christen erleben diese bösartige Macht als aggressiven Löwen, der umherläuft und brüllt und sucht, wen er verschlucken kann. Es gibt noch andere Bilder in der Bibel. Lasst mich nur noch 2 nennen. Ganz am Anfang, wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, taucht diese bösartige Macht auf, aber im Paradies nicht in Form eines brüllenden Löwen, sondern in Form einer Schlange. Eine Schlange läuft nicht umher und brüllt. Eine Schlange kommt ganz unauffällig. Ich sah kürzlich eine Dokumentation über eine hochgiftige Kobraschlange Und das Gefährliche ist, man sieht diese Schlange nicht und man hört sie nicht. Sie schleicht sich unbemerkt an und dann, wenn man Pech hat, beißt sie zu. Und der Biologe sagte, eine solche Schlange hat so viel Gift in sich, sie können eine ganze Elefantenherde ins Jenseits befördern. Also wenn man dann gebissen wird, braucht man sofort Hilfe, ansonsten stirbt man. Das ist auch ein Bild für diese bösartige Macht und ich nenne sie jetzt nicht aggressive Verfolgung, sondern eher schleichende Anfechtungen, unsichtbare Dinge, die man nicht lokalisieren kann, zum Beispiel Zweifel. Es gibt Christen, die zweifeln daran, ob sie überhaupt einmal gerettet sind. Steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und ich habe schon Christen erlebt, die sagen, naja, wenn Jesus wiederkommt, vielleicht nimmt er mich ja an. Aber hier steht nicht, vielleicht wird er gerettet werden, sondern wer den Namen Jesus anrufen wird, Jesus, rette mich, der ist errettet. Und dann kommen diese Zweifel, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Dann wird der Blick auf unser eigenes Leben gelenkt, dann sehen wir viel Versagen, viel schöne Predigten und was Montag ist, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt, vielleicht kennt ihr das auch. Das ist die Schlange. Und dann noch ein weiteres Bild, das ich noch nennen will. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und ich glaube, das ist sogar das Gefährlichste. Der brüllende Löwe ist gefährlich, aber die Gemeinde Jesu wächst erstaunlicherweise gerade in Gebieten, wo aggressive Verfolgung ist. Die Schlange ist schon ein bisschen gefährlicher, weil man merkt es kaum. Aber das Gefährlichste ist, wenn diese bösartige Macht uns als Engel des Lichts, als Versucher erscheint. Das hat Jesus in der Wüste erlebt, als der Teufel zu ihm trat. Es wird gar nicht gesagt, in welcher Gestalt. Und alles das, was er ihm sagt, läuft auf eines raus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann erfülle dir doch deine Wünsche in meiner Kraft. Er zeigt ihm alle Reiche der Erde. Das ist die letzte und eigentlich brutalste Versuchung. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, er kann das. Und er sagt, all das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Was ich glaube, jeder von uns wäre schwach geworden. Alle Reiche dieser Welt. Jesus hat später von seinem Vater alle Reiche dieser Welt bekommen, als er zur Rechten Gottes erhöht wurde. Aber damals, der Versucher trat an ihn heran und sagt, ich will dir alles geben, was du willst, wenn du mich anbetest. Auch das ist heute aktuell. Vielleicht ist dein Ehemann langweilig geworden. Der sitzt nur noch daheim und guckt Sportschau und isst Chips und trinkt Bier. Aber jetzt gibt es ja einen neuen Kollegen, der ist so nett und verständnisvoll. Oder umgekehrt, die Ehefrau ist so kratzbürstig daheim, das ist nicht mehr die Frau, die man mal geheiratet hat, die meckert nur noch und ist unzufrieden. Aber jetzt gibt es ja die neue Mitarbeiterin, die neue Sekretärin, die ist jung und die ist nett. Das klingt alles so schön, es gibt auch Lieder, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Jetzt fängt alles von vorne an, aber am Ende stehen kaputte Familien. Vor allen Dingen, wenn Kinder da sind, die leiden dann am meisten darunter. Aber es muss nicht unbedingt auf diesem Gebiet sein, es kann auch ganz anders sein, dass man Geschäftsmann ist und mal so ein paar Unregelmäßigkeiten durchgehen lässt. Das fängt so ganz langsam an. Ja, mach doch noch ein bisschen mehr. Du kannst dir dann alle Wünsche erfüllen. Und auf einmal hängt man drin in großartigem Steuerhinterzug oder was oder Betrügereien und hat es kaum gemerkt, dass man hineingeschlittert ist. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Ja, die bösartige Macht ist vielgestaltig und sie ist nicht allwissend, aber sie kennt uns alle sehr gut. Kennt dich sehr gut. Und mich auch sehr, sehr gut. Vielleicht bist du jemand, der zum Sorgengeist und Grübeln neigt. Dann kannst du sicher sein, der Teufel wird in Form der Schlange ankommen und wird dich so richtig zum Grübeln bringen. Dann wachst du nachts auf, das weiß der auch. Die so und so, die wacht heute Nacht um 2 auf und macht sich Gedanken um den Weg ihrer Kinder, dann halten wir mal das Vergrößerungsglas drüber und lassen die mal so richtig im Bett hin und her drehen. Vielleicht bist du jemand, der zu unüberlegten Handlungen neigt. Dann kommt der Löwe und wird dich in Panik versetzen, dass du mal wieder so einen richtigen Ausraster bekommst. Und die anderen sagen, ja, was ist denn das für ein Christ? Der schreit ja nur noch rum und beleidigt die Leute vielleicht sogar. Oder du neigst zu Selbstmitleid und sagst, die anderen haben es immer besser als ich. Und dann kommt der Engel des Lichts und sagt, erfüll dir doch deine Wünsche. Du hast doch ein Recht darauf, wenn die anderen es immer besser haben. Und dann erfüllst du dir deine Träume und merkst hoffentlich irgendwann, dass es ein Albtraum geworden ist. Ja, da kommt der Druck her. Und ich glaube, also für mich ist es schon mal ein Trost zu wissen, wo das herkommt. Denn wir erleben das ja. Das kommt nicht, weil wir blöd sind oder weil wir komische Leute sind. Das ist normal, schreibt Petrus, dass diese Macht da ist und etwas gegen uns hat. Jetzt lass mich die Frage noch besprechen, warum ist überhaupt dieser Druck da? Wir singen doch an Ostern, der Teufel ist besiegt, gibt schöne Osterlieder, der Teufel ist vollständig, die Macht der Hölle liegt doch vollständig am Boden, Jesus Christus hat an Ostern die Macht des Teufels besiegt. Ja, warum läuft er denn jetzt überhaupt noch rum? Oder im Bild gesprochen, eigentlich müsste es doch heißen, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, aber er ist im Käfig, es hat keinerlei Gefahr. Ja, ich habe die Predigt schon zweimal gehalten, glaube ich. Und ich habe dann mit der Erklärung sofort angefangen. Ich muss ehrlich mal sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine hundertprozentige Antwort darauf, warum das überhaupt der Fall ist. Eigentlich fände ich es schöner, wenn diese ganzen Mächte einfach weg wären. Man hätte seine Ruhe und könnte Jesus ohne irgendwelche Probleme nachfolgen, die Gemeinschaft mit Vater, Sohn, Heiligen Geist genießen. Ich weiß es nicht und ich habe schon Menschen erlebt, einmal in einer Baptistengemeinde war ich zum Predigen eingeladen, ich kannte die Gemeinde nicht, und da wurde abgekündigt, dass ein 18-Jähriger, der sich hat taufen lassen, kurz zuvor verstorben ist an irgendeiner Krankheit. Und es war absolute Sprachlosigkeit. Ich wusste auch nicht, ich habe die Predigt gehalten, die vorbereitet war. Das muss man immer vorsichtig sein mit, der Herr macht das wegen dem und dem. Aber es gibt hier beim Petrus einen Hinweis, wie wir mit diesem Druck umgehen können oder mit der Tatsache, dass dieser Druck da ist. Und zwar in Kapitel 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Prüfung, als geschehe etwas Seltsames. Also der sagt, wenn ihr unter Druck steht, denkt nicht, es ist etwas Komisches oder ich bin nicht normal. Er sagt, das ist etwas Normales. Und jetzt kommt der Vers, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Und das habe ich immer wieder von Menschen als Zeugnis gehört und auch selbst erlebt, dass das Leiden und die Verfolgung und der Druck und die Probleme uns tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus hineinführen können. Muss nicht so sein, aber es kann. Und es geschieht immer wieder. Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngste lässt sich sein Erbe ausbezahlen und geht Party feiern, auf die Partymeile, hat Spaß. Wann hat er Heimweh nach seinem Vaterhaus? Man könnte sagen, wann hat er Heimweh nach seinem himmlischen Vater? Als er auf der Partymeile war, mit seinen Freunden gefeiert hat. Er hatte Heimweh, als er ganz unten war bei den Schweinen. Da heißt es, er ging in sich. Und wann haben die Leute heute Heimweh nach ihrem himmlischen Vater? Wenn sie auf der Fanmeile sind, wenn sie auf Ibiza abfeiern, schön wär's, ist aber meiner Ansicht nach nicht der Fall. Viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und kommen zurück ins Vaterhaus, gerade wenn sie durch Krisen geführt werden. Deshalb, oder wir fragen uns selbst, wann sind meine geistlich intensiven Zeiten, als alles glatt läuft, als nichts passiert das in meinen schlechtesten Zeiten geistlich gesehen, wenn alles so schön läuft. Aber wenn Angriff und Druck kommt, dann wird das Glaubensleben intensiviert. Das ist eine Antwort, aber ich sage es, es kann nur jemand, der unter Druck steht, selber diese Antwort geben. Man kann es nicht von außen diktieren. Ja, es ist jetzt das passiert, weil Gott dich näher zu sich ziehen will. Das ist, glaube ich, etwas, was nur ein Mensch selber sagen kann. Ja, und jetzt noch zum Schluss. Der Punkt ist ganz kurz, aber er ist wichtig. Was können wir tun? Sind wir dem ausgeliefert, diesen Angriffen? Nein. Es heißt hier ganz einfach eigentlich, seid nüchtern und wacht und dem widersteht fest im Glauben. Nüchtern steht im Kapitel 4 nochmal im Zusammenhang mit dem Gebet. Seid nüchtern zum Gebet. Und das ist was ganz Wichtiges. Wenn diese Angriffe kommen, und ich habe von dem Text selbst gelernt bei der Predigt, dann neigen wir dazu, vielleicht ängstlich zu werden, manche sogar panisch oder hysterisch oder irgendwie über zu reagieren. Und hier steht, seid nüchtern, betet und seid wachsam und widersteht ihm. Das habe ich schon sehr oft erlebt, wenn zum Beispiel eine Gemeinde evangelisiert. Ich hatte einmal als verantwortlicher Leiter eine Woche Evangelisation in einer Gemeinde. Und ich bin kein Kind von Traurigkeit, also bin eigentlich immer eher heitere Gemütsverfassung. Aber als diese Evangelisationswoche anging, war ich völlig niedergeschlagen. Und es war nichts passiert. Ich wusste nicht, warum das so ist. Und dann gab es auf einmal Streit in der Mitarbeiterschaft zwischen Mitarbeitern, die sonst immer gut ausgekommen sind. Dann hatten wir, es war pro Christ, massive Probleme mit der Technik. Es kam irgendwie alles zusammen. Wir haben die Woche dann irgendwie durchgezogen. Und als die Woche rum war, war das alles wie ein Nebel verschwunden. Ich weiß heute, dass da einer war, der diese Evangelisationswoche gehasst hat. Und nüchtern sein zum Gebet heißt Ruhe bewahren. Nicht panisch werden. Nicht denken, du bist jetzt von Gott verlassen und diesen Mächten ausgeliefert. Bete. Und das mache ich bis jetzt immer, wie Jesus es steht geschrieben. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Es steht geschrieben, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und ich mache das jetzt immer, wenn so irgendetwas kommt, sage Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Der Sorgengeist darf jetzt nicht weiter mein Leben bestimmen. Die Selbstanklage darf nicht weiter mein Leben bestimmen. Die schwierigen Umstände um mich herum dürfen mich nicht mehr weiter bestimmen. Und wir dürfen auch gebieten, Abgang, du hast nichts in meinem Leben zu suchen. Wenn der Teufel uns anklagen will, dann sage ich, dann klag dich selbst an. Du hast genug zum Anklagen für dich selbst. Ich habe jetzt viel mit Martin Luther mich beschäftigt. Luther hat genau so gesagt. Er hat gesagt, bete kräftig. Bete nicht einfach nur so seicht dahin, sondern bete kräftig, auch mit kräftigen Worten. Und dann flieht er von euch. Gott hat uns keinen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ihr unter Druck steht, es ist etwas Normales. Und ihr habt im Gebet eine geistliche Waffe, die ihr im Glauben auch einsetzen könnt, dass der Teufel nur bis dahin kommen kann. Und nicht weiter. Und dann erleben wir auch die Gemeinschaft mit Jesus wieder ganz neu. Ich habe einen alten Vers gefunden, mit dem ich schließen will. Leiden, wir können auch sagen Druck, sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt. Ist wie eine Engelwache die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Gott segne uns. Amen.